Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Affiliate Musics. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, die 88. Ausgabe, das heißt, es gibt noch genau 12 Ausgaben bis zur 100. Sendung und somit dann auch zur letzten Sendung von Affiliate Musics. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich werde noch die 100 Sendungen voll machen und dann ist auch erstmal Schluss. Deswegen möchte ich auch gleich verweisen an die zwei letzten Ausgaben des neuen Podcasts Affiliate Talks meiner tollen Kollegen Tobi und Tom, die jede zweiten Donnerstag im Monat beziehungsweise alle 14 Tage einen Podcast auch auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, veröffentlichen. Der Podcast heißt, wie gesagt, Affiliate Talks und in der letzten Ausgabe ein tolles Interview mit Simon Gall von BlackFriday.de und in der vorletzten Ausgabe ein tolles Interview mit der Olga Enes von EMP. Und deswegen möchte ich den neuen Podcast Affiliate Talks sehr empfehlen und freue mich, wenn ich dann nach den nächsten 12 Ausgaben sozusagen in Podcast-Rente gehen darf und ja, meine beiden Kollegen sozusagen die Podcast-Fahne hochhalten mit ihrem eigenen Podcast. Denn die Jugend von heute sind die Experten von morgen, wenn man das so sagen kann. Heute eine ganz besondere Ausgabe für mich, denn heute habe ich eine Legende, eine Lichtgestalt des Affiliate-Marketings im Interview, nämlich den Ron Hillman. Und viele werden Ron vielleicht noch kennen. Er ist, wie gesagt, eine absolute Ikone des Affiliate-Marketings. Er war einer der ersten Affiliate-Manager in Deutschland überhaupt. Er hat Ende der 90er das Affiliate-Marketing sozusagen in Deutschland mit eingeführt, war der erste Affiliate-Manager bei ImmoScout, hatte dann eine große Agentur mit Even und Hillman, eigentlich einer der ersten Affiliate-Agenturen auch in Deutschland, einer der größten Affiliate-Agenturen, die er dann später verkauft hat, aber dazu wird er dann später im Interview mehr erzählen. Und ich habe es auch schon mal erzählt in einem der letzten Podcasts, dass meine Karriere immer sehr geprägt war von meinen Mentoren. Das heißt, ich habe in verschiedenen Bereichen von anderen erfolgreichen Menschen gelernt. Das war zum Beispiel im SEO-Bereich der Stefan Fischerländer oder auch der Ulrich Roth, der früher ganz viele Travel-Affiliate-Seiten hatte und sehr erfolgreich war im SEO, oder auch PageMaker Andreas Dietze. Das waren drei Leute, die mir früher zwischen 99 und 2002 sehr im SEO geholfen haben, die mir damals sehr viele Fragen beantwortet haben, die mir eine große Unterstützung waren. Und dasselbe war eben im Affiliate-Marketing der Ron Hillman, der mir auch 2001 sehr viele Fragen zum Thema Affiliate-Marketing beantwortet hat und mich da auch immer unterstützt hat. Deswegen finde ich Mentoren immer sehr gut. Ich lerne gerne von anderen Menschen und das waren eben diese Menschen, die mir sehr viel beigebracht haben. Deswegen freue ich mich sehr, Ron Hillman heute im Interview zu haben. Doch bevor es zum Interview geht, noch ein paar aktuelle Themen. Wir hatten letzte Woche unser Affiliate Feierabend Meetup auf einer neuen Plattform mit verschiedenen Chaträumen. Es waren über 80 Leute angemeldet und ich glaube, es war ein super digitales Meetup mit tollen Gesprächen in unterschiedlichen Channels und es wurde super angenommen. Deswegen steht jetzt auch schon der Termin fest für das nächste digitale Affiliate Meetup, nämlich der 5. November. Den könnt ihr euch schon mal fett im Kalender eintragen. Und da werden wir dann das Ganze erweitern. Wir werden dann auch zwei kurze Vorträge haben und auch eine Panel-Diskussion. Und zwar ein Live-Panel mit den beiden Jungs, Tom und Tobi von Affiliate Talks, die das Ganze live aufzeichnen werden. Und Panel-Teilnehmer sind der berühmte Ingo Kamps und meine Wenigkeit. Und da freue ich mich auch schon sehr darauf, auf das nächste Meetup. Und da wollen wir dann auch die 100-Teilnehmer-Grenze erreichen. Und weitere Infos wird es in Kürze noch geben auf affiliateblog.de über unsere Newsletter, die ihr ja hoffentlich alle abonniert habt, sei es auf der affiliateconference.de oder den Affiliate-Blog Newsletter. Und ihr könnt euch den Termin schon mal vormerken, 5. November. Ansonsten sind wir immer noch fleißig an der Planung für unsere 10-jährige Jubiläumveranstaltung der Affiliate Conference am 8. März 2021. Ich denke, zum heutigen Tag kann keiner noch genau sagen, ob wir die Veranstaltung dann Corona-bedingt dann wirklich auch durchführen können. Aber Plan ist es, es am 8. März zu machen. Deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt Tickets kaufen, weil wir haben auch eine Corona-Garantie. Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen die Veranstaltung im März nicht möglich sein sollte, dann bekommt ihr zu 100% euer Geld zurück oder könnt eben euer Ticket dann auch zum neuen Termin, falls wir es nochmal verlegen müssten, mitnehmen. Aber wie gesagt, aktuell planen wir damit. Die Agenda steht eigentlich soweit schon fest. Schaut einfach mal auf affiliate-conference.de. Und es könnte natürlich sein, dass die Teilnehmerzahl Corona-bedingt auch limitiert ist auf eine gewisse Anzahl an Teilnehmer. Das hängt dann natürlich von den Behörden ab. Deswegen first come, first serve. Kauft euch gerne jetzt schon euer Ticket und seid dann nach einem Jahr Corona wieder live dabei, wenn sich die Affiliate-Branche auch wieder persönlich auf einer Präsenzveranstaltung trifft. Das soll es aber jetzt mit dem Vorwort auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen. Hört euch auf jeden Fall den tollen Podcast Affiliate Talks an. Es wird noch genau 12 Ausgaben von Affiliate Musics geben. Dann ist Podcast-Rente für mich. Das heißt, genießt die letzten Ausgaben. Merkt euch den Termin vor. 5. November unser neues oder unser nächstes Affiliate-Meetup mit Vorträgen und natürlich den 8. März 2021, das 10-jährige Jubiläum der Affiliate Conference als Präsenzveranstaltung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview mit Ron Hillman. Ja, hallo Ron, super, dass du Zeit hast für das Interview.
Ja, guten Morgen aus Berlin.
Ja, du bist ja genau in Berlin, du pendelst ja immer, glaube ich, zwischen Berlin und Spanien, was man so immer auf deinem Instagram-Account sieht.
Ja, das ist so, also die kompletten Ferien sind hier auf jeden Fall da, ich versuche es zwischendurch immer nochmal. Problematisch allerdings ist, dass jetzt in der Winterzeit, das ist damals, als Air Berlin gestreckt wurde oder zu Boden gebracht wurde, seitdem gibt es keine Direktflüge mehr im Winter und deswegen konzentriere ich mich jetzt eventuell mehr in Richtung hin nach Lissabon, um dort so zwischen zwei Städten pendeln zu können. Also wir haben uns dort schon ein paar Schulplätze geholt für die Kinder, wollen mal gucken, ob wir dann im nächsten Jahr im September dort einen Teil der Familie zumindest dauerhaft oder dass sie einen Teil der Familie dauerhaft dort niederlässt.
Es wird also sicher bei der Pendeljobbedingt. Neue Hotspot, weil Freunde von mir wohnen seit fast 10 Jahren in Malta und die ziehen jetzt auch um nach Lissabon.
Ja. Naja, Iresira ist 10 Minuten von uns entfernt, wo wir bauen. Das ist dann einer der 3 Surf-Hotspots weltweit. 20 Minuten Flughafen. Die Stadt ist im Kommen, nicht nur durch die Factory von Simon Schäfer. Also ist schon eine spannende Stadt geworden.
Ja, super. Ja, ich hatte es ja im Vorwort schon mal kurz angekündigt. Die jungen Leute von heute kennen dich ja wahrscheinlich gar nicht mehr, aber du bist ja tatsächlich eine Legende des Affiliate-Marketings, eine Lichtgestalt sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst. Als ich damals angefangen habe, so 2001, warst du so einer meiner ersten Mentoren. Ich habe dich damals angerufen, als ich noch Online-Marketing-Manager bei Erwin Müller war. Und habe dich damals um Rat gefragt, weil du damals einer der ersten Affiliate-Manager warst, die man so kannte. Ich glaube, du warst damals Consultant bei ImmoScout.
Ja, damals war ich noch frei. Später musste ich dann aber wieder als Festangestellter rein. Stimmt, das war die Zeit, da hatten wir, glaube ich, hieß damals noch DMMV, Deutscher Multimediaverband, hatten wir damals den ersten Arbeitskreis gegründet zum Thema Affiliate, ja, nach SEO dann zu Affiliate, ja, das war die Zeit so ungefähr.
Wie bist du denn damals eigentlich in das Thema Affiliate-Marketing reingekommen, weil das kam ja erst so Ende der 90er nach Deutschland und du warst ja von Anfang an dabei, wie bist du da reingerutscht?
Ich kam ja von der Gründungsphase von Idealo, kam ich ja dann zu Immobilien-Scout, das Online-Marketing. Und bei Idealo hatten wir damals 2000 eigentlich schon mit dem Thema so Suchmaschinenoptimierung angefangen. Ne? Weil von irgendwo musste ja der Traffic bekommen, wenn man kein Budget hat. Und bei Immobilien-Scout war es so, dass über die Scout24 Holding, die hatte damals noch so eine Art Sparte, noch ein Team halt, um den Onion Sakar, der glaube ich damals bei JobScout war und so weiter. Und der hatte damals mal, wie gesagt, für Scout24 mit TradeUpper damals den Netzwerkvertrag vereinbart. Aber zur selben Zeit stand irgendwann mal Thomas Hessler bei mir im Office bei Immobilien Scout und erklärte mir, mach doch mal ein Provisionsgeschäft, ne? Also Tippgeberprovision. So fing das eigentlich bei mir an halt, ne? Also lustigerweise, das, was Thomas Hessler uns damals angeboten hat, setze ich jetzt nach 20 Jahren um halt, ne? Also auf Provisionsbasis.
Thomas Hessler war ja damals einer der Gründer von...
Genau. Für den hatte ich dann eine Zeit lang auch als Freier gearbeitet in den Anfängen von Zanox, ne? Auch so ein bisschen Top-Publisher akquiriert. Ah, stimmt, das war, da hatte ich auch noch einen Beraterjob gehabt. Genau. So kam ich eigentlich dazu halt, ne? Und dann, wie gesagt, ich hatte mich erst ein bisschen schwer getan, aber dann hat mir das aufgesetzt und dann gab es auch sehr, sehr schnell hochqualifizierten Traffic. Und dann wurde das langsam irgendwann immer mehr und mehr Bestandteil von Immobilien-Scout bis, sagen wir mal, so 2.4, 2.5 dann später halt, ne? Also ein wesentlicher Bestandteil zum Aufbau von Immobilien-Scout.
Ja. Wobei das ja damals so Anfang der 2000er, gerade so bis 2004, 2005 schon noch ein bisschen Wild-West-Mentalität war. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe damals, glaube ich, 2006 auch ein Immobilienanbieter, es war nicht Immoscout, es waren andere, im Affiliate-Marketing betreut. Und damals waren sehr viel bekannte SEOs, damals noch Traffic-Broker im Arbitrage-Modell. Das war ja schon sehr viel Wild-West-Mentalität damals.
Naja, das ist halt so eine Sache. Also ich sag mal so, alle, die damals wirklich so aktiv waren, das war halt, man hat einen Goldclaim, also einen Kanal entdeckt, den musste man ausbeuten. Und wer sich da nicht beeilt hat, der hat dann halt weniger verdient. Halt, ne? Also es war schon deswegen so Wild-West-Manier. Klar, es gab die, die nach Gold suchen. Es gab aber auch das Netzwerk sozusagen im übertragenen Sinne, der die Sparten verkauft halt, ne? Die haben ja alle mitverdient halt. Also es war schon gut, wie du es ansprichst. Es gab natürlich ein paar Sachen. Da kann ich gleich mal ausholen. Also die ersten Top-SEOs bei mir im Affiliate-Programm, die hatten, wir hatten ja damals schon die Website-Analyse durchgeführt, die hatten eigentlich einen sehr qualifizierten Traffic, arbeiteten allerdings damals noch, ich kann mich noch so an JavaScript erinnern, x1 gleich x2 gleich x3. Ne? Das bedeutete also, in 3 Sekunden switcht man die Seite automatisch zum Merchant, zum Anbieter. Also so eine Sachen gab es natürlich. Die waren aber auf jeden Fall, sagen wir mal, wirkungsvoller für mich, fairer, als dann später so dieses Cookie-Dropping einsetzte. Und die ersten SEOs, ich habe die auch besucht, weil in München hatte bei der Scout24 Management niemand oder wollte niemand die Jungs kennenlernen. Ich dachte, ich muss die mal einfach treffen. Dann habe ich die alle mal besucht, natürlich in ihren Häuschen, bei ihren Sportwagen und so weiter und habe versucht, mal dahinter zu steigen, wie diese ganze Szene funktioniert. Und das hat sich dann letztendlich auch für Immobilien-Scout gerechnet, weil dann auch Immobilien-Scout im Thema SEO richtig stark wurde halt, ne? Ich glaub, sozusagen uns Know-how-Geber aus der Szene, aus dem Try-and-Error-Verfahren, die über, wie gesagt, immer alles ausprobierten, da haben wir natürlich gelernt. Ne? Und später im AdWords-Bereich waren es ja dann auch wieder die Selbstständigen, die so mit allerlei Tricks versucht haben oder nicht versucht haben, qualifizierten Traffic brachten halt. Ne?
Ja, ich glaube, Scout selber war ja auch so ein richtiger Ausbildungsbetrieb damals. Also ganz, ganz viele bekannte Köpfe, ob es Markus Tandler war oder Sipita Ansari und viele weitere, waren ja, Pascal Fantou waren ja, glaube ich, alle mal bei Scout.
Genau. Ja, Friend Scout war er. Und dann, naja, ja halt, also das ist schon eine große Münchner Clique halt, ne? Ja. Also zumindest sind Agenturen entstanden, die dann auch erfolgreich verkauft wurden.
Ja. Ja, und du hast dich dann 2004 dann dazu entschlossen, mit deinem Partner Eamon & Hillman zu gründen, einer der ersten großen Online-Marketing-Agenturen in Deutschland. Was war für dich so der Anreiz von Beraterseite dann hinzugehen und zu sagen, ich baue jetzt eine Agentur, stell mir Mitarbeiter ein, geh mal auf die Dienstleisterebene?
Naja, ich bin ja so 2002, als ich dann mit dem Team Bartonev Moll SEO für eBay gemacht habe und so weiter. In der Zeit bin ich damals aber als Angestellter zu Immobilien Scout rein, ne? Und hatte dann im Jahre 2004, ich glaube 4 Versuche, bedurfte es, dass ich dort meine Kündigung endlich mal selbst durchgesetzt habe. Das lag daran, wir hatten zu der Zeit über den Florian Heinemann damals den Vertrag für Yamba bekommen, also ich erst für Deutschland mit Zanox zusammen, das ganze, die ganzen AdWords-Programme, und das nahm dann überhand. Dann kamen mehrere Länder dazu und dann hatte ich Arendt, meinen Kollegen von Immobilien Scout, gefragt, was er eigentlich so vorhat, weil seine Probezeit oder seine Probezeit war durch. Und er sagte eigentlich, er macht sich selbstständig. Und so kam das passend zueinander, dass wir gesagt haben, okay, dann gründen wir eine Agentur und hatten dann auch gleich wieder über Florian Heinemann den ersten Job dann in Buenos Aires bekommen halt. Und sind dadurch natürlich mit dem internationalen Touch dann zurückgekommen und haben gesagt, okay, wenn wir unsere Agentur aufsetzen, dann vornherein gleich international.
Jamba, das war so der Übergang. Jamba muss man vielleicht auch nochmal erklären, weil das kennen ja viele heute gar nicht mehr. Jamba war damals einer der größten Klingeltonanbieter von vor Smartphone-Zeit. Das war ja eine gigantische Nummer, Jamba. Also es war ja ein Milliardengeschäft, oder?
Ja. Es war, aber ging immer nur so 3 Monate in den jeweiligen Ländern gut. Dann gab es dann staatliche Regularien. Es wurde eingedämmt, weil wir hatten natürlich bei den Bannern, kreative UX-Designer halt. Ne? Also da gab es natürlich schon, es ging immer darum, Subscription, ne? Wie kommt man am schnellsten zum Abo halt? Oder wie bringt man jemand am schnellsten zum Abo halt? Ne? Und das war schon, also dazu wurde ja auch im Offline-Bereich, wurde ja alles an Werbefläche, ob es bei, auf der ADAC-Zeitung die Rückseite war, überall, es wurde ja alles weggebucht halt. Ne? Im Fernsehen, der Crazy Frog lief ja auch rund um die Uhr halt. Ne? Das war schon ein Massengeschäft. Halt, ne?
Ich glaube, die jungen Leute können sich gar nicht mehr vorstellen. Das war ja damals tatsächlich so, dass man auf seinem Handy die Standard-Klingeltöne hatte und wenn man dann irgendwie einen ausgefallenen Song oder irgendwie ein Chartlied wollte, dann konnte man sich die nicht irgendwie jetzt in seinem Apple Store oder sowas runterladen oder irgendwie kostenlos, sondern da gab es eine Plattform, die hieß Jamba und dort konnte man entweder ein Abo buchen oder konnte eben sich einzelne Klingeltöne runterladen und hatte dann einen individuellen Klingelton auf seinem Handy. Das ist natürlich heutzutage gar nicht mehr denkbar, sowas.
Und dazu jetzt, weil wir gerade beim Affiliate Marketing sind, ich hatte mit Zanox damals einen Bitmanagement aufgesetzt und wir hatten dazu aber als Tracking-Code erkennbare Zanox-Links genommen. Ne? Und nun hatten wir das natürlich auch die Marke eingebucht und dann war natürlich ein paar von den Super-Affiliates dann erkannt, Moment, da ist ja ein Zanox-Link dahinter, da darf man einbuchen und das ging damals noch, da hatte ich dann ungefähr auf die Marke manchmal bis zu 40 Einbuchungen drauf halt. Ne? Und das war dann auch so ein Ding, als ich dann bei Jamba vorsprach, meinte, ey, wir müssen das eindämmen. Dann meinte man dann zu mir, Ron, wir sind ja nicht in der Planwirtschaft, die herrscht freie Marktwirtschaft. Glücklicherweise hat Google dann dem ein Ende gesetzt halt. Ne? Also das war wirklich, dann stand nur noch rechts Jamba, 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 Jamba. Ne? Und das ging dann bis zur dritten Seite durch halt. Ne?
Ja. Ja, es waren ja damals auch verrückte Zeiten, also wo dann SEA Brand Hijacking gab, wo man dann Google Ads Anzeigen überschrieben hat oder du hast vorhin schon mal gesagt Cookie Dropping, wo dann ganz wild einfach irgendwelche Cookies gestreut wurden oder irgendwelche Pop-Ups, Toolbars. Da wurden ja damals ganz viel verrückte Sachen gemacht. Ich kann mich auch dran erinnern, die ganze Diskussion damals Post-View, wo Zanox damals von heute auf morgen bei allen Advertisern über 24 Stunden Post-View aktiviert hatte. Waren ja schon verrückte Zeiten damals. Da konnten sich viele viel Geld verdienen.
Naja, das muss man so sehen, als das Zanox-Programm damals, also heute Arvin, aufgesetzt wurde, da konnte man ja noch Kost per Mill einstellen, ne? CPM. Ne? Da hatten die eigentlich gedacht, wie im normalen Media-Buying, es gibt dort Merchants-Anbieter, die auf 1000er TKP halt bezahlen. Ich habe gestern auch mal überlegt, ich glaube, es gab nie einen. Ne? Auch von den frühen halt. Ne? Ob es Strato war, weil das waren die frühen. Get-Go-Evente, kein German Wings, kennt man alle gar nicht mehr. Also ich bin der Meinung, da gab es überhaupt nie für den 1000er Kontaktpreis dort Geld. Ja, und dann, gab es eine Zeit lang den CPC und irgendwann ging es dann auf Kurs per Lead. Ne? Und dann, das waren ja so Übergangsphasen, so über, ja, sagen wir mal, ich sag mal, gefühlte 10 Jahre. Ne? Dann gab es schon kaum noch CPC. Und die Affiliates waren natürlich immer irgendwie daran interessiert, dieser qualifizierten Traffic zu bekommen, eben auf jede Art und Weise, die entweder der Online-Marketing-Leiter verpasst hat oder die entsprechende Agentur halt. Ne? Also es gab immer welche mit gewitzten Ideen. Es gab die den Billigflieger-Traffic bedient haben an den Grenzen Deutschlands, für die Dänen, für die Polen, für die Tschechen halt. Die wussten, okay, da braucht man auch nur 2 Stunden bis zum Flughafen. Da hat natürlich der Marketingleiter oder die Agentur nie dran gedacht. Es gab dann eben auch, wie gesagt, später dann die Cookie-Dropper, die ganz geschickt waren, die erst nur einen Banner im nicht sichtbaren Bereich oder überhaupt ausgeliefert haben und dann einen Cookie gedroppt haben und dann später auf die Idee kam, naja, wir können ja gleich mal reiben Triple Banner machen und später, wir können ja auch dieses Triple Banner mal alle 4 Sekunden switchen. Ne? Und so hat sich natürlich dann potenziell das Cookie Droppen erhöht. Ne? Und der größte Hammer war mal, als ich, also Idealo hatte und Preisvergleich hatten ein ähnliches Geschäftsmodell. Die Conversion Rate bei Idealo lag aber um Faktor 100 höher. Und ich habe dann bei Preisvergleich.de gesucht, Mann, woran liegt das? Habe auf der Seite gesucht, habe den Marketingleiter angeschrieben, der hatte aber irgendwie nicht, wollte nicht mit mir zusammenarbeiten. Und irgendwie durch einen dummen Zufall bin ich dann mal auf eine Preisvergleich.de AdWords-Anzeige gegangen. Und als ich dann die Seite öffnete, sind mir gleich 60 Cookies entgegengesprungen, bereit. Also klar, da gab es natürlich viel. Ich kann mich auch noch erinnern, als dann das Cookie-Dropping ganz abgeschafft wurde, als sich dann so ein Hamburger, viel in Südafrika, Mallorca unterwegs, als ich dem noch gesagt habe, pass mal auf, jetzt gehen alle raus, wenn du bis zum letzten Tag bleibst, greifst du ja den restlichen Markt, oder jetzt nochmal den Markt komplett ab. Ne? Hat er dann auch gemacht und mich nochmal erfolgreich halten. Ne? Also das sind so, klar, da sind so etliche Sachen entstanden halt, oder naja, sagen wir mal, die ersten, die, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm hieß, bei Twitter konnte man auch einbuchen und so weiter, die ersten, die mit Social Media Tools, also heute sind es dann Brandwatch oder Ubermetrics, die dann den ganzen Tag nach Brands Twitter und Co. gemonitort haben, also und dann mit Engagement, mit einem Affiliate-Link dann irgendwie kommentiert haben und so weiter. Oder es gab die Kurz-URL-Dienste von einem Hamburger Großen, 2-Meter-Mann. Da wurden dann auch irgendwie dahinter dann Affiliate-Links gepackt. Oder die Plugins-Geschichten, die die Browserzeile auslesen und so weiter. Also es gab immer viel Neues, auch immer technisch sehr, also technisch irgendwie sehr ausgereifte Geschichten. Heutzutage ist es natürlich ein Monstrum an Komplexität, aber das waren so die Anfänge, als man versucht hat, so in allen Bereichen halt, ja, ich sag mal, Traffic zu produzieren. Mhm. Es gab aber auch große Fehler von Merchants. Es gab zum Beispiel CPC-Kategorien anhand, also bestimmten Level. Also du kriegst für die Qualität 10, für die 11, für die 12 Cent. Und da hat man sich natürlich gesagt, okay, 11 erreiche ich nicht, aber ich könnte ja eigentlich noch den Traffic etwas anreichern. Halt, ne? Also das waren, wie gesagt, das gab schon ein bisschen Float. Ich hatte mal bei einer Konferenz gesagt, es gibt keinen Float. Das hatte der Nico Lummer auch ordentlich damals gefilmt und ins Netz gestellt. Das war dann auch das Ende meiner Speaker-Karriere. Damals Christoph Bursig vom Namen, den hatte ich irgendwie verpeilt. Das war eine schlimme Nacht davor. Ja, wie gesagt, es gab sozusagen die unterschiedlichsten Arten und Kanäle, den Traffic zu produzieren.
Das heißt, man konnte damals froh sein, wenn man eine Agentur hatte. Und Even & Hilven war ja damals einer der bekanntesten Affiliate-Agenturen in Deutschland. War es damals für euch schwierig, Neukunden zu akquirieren fürs Affiliate-Marketing?
Na, wir hatten eigentlich nur einen überschaubaren Bereich. Es gab eine Münchner Agentur, die hatte, glaube ich, so 120 Kunden, ne? Nonstop.
Nonstop Consulting, ne? Genau.
Und ich glaube, die haben eigentlich nur an der Setup-Fee und an der Monthly-Fee gegenüber den Kunden verdient. Weil wenn nämlich dort mal was nicht lief, weiß ich noch, ist der Geschäftsführer mit seinem Kunden zu Zanox Armin und zum Ansprechpartner hat gesagt, hier muss der Fehler liegen. Jetzt muss ich mal hier der Key-Accounter von Zanox Armin eben bemühen, dass das Programm besser läuft. Also deswegen hatten wir auch gesagt, wir machen lieber eher ein paar große Sachen, oder große Brands, und das war ja mit Kongster und damals TuiFly oder Xing halt, das und Immobilien Scout, da waren schon einige Mega-Brands dabei, aber wir hatten einen überschaubaren Bereich von maximal 20 überhaupt in allen unseren Online-Kanälen, die wir permanent betreut haben. Halt, ja.
Ich glaube, ein Mega-Programm, wo bei euch durch die Decke ging, war, glaube ich, auch Arena TV, damals zur Fußball-WM,
genau. Das
war, glaube ich, auch ein Riesending.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich sehe das ja immer, wenn man meinen Namen googelt, dieser Affiliate-Manager hat im Monat 100.000 Euro Ausschüttung an einen Affiliate oder ausgeschüttet 100.000 Euro. Natürlich, das war so ein Ding zwischen Fußball-Weltmeisterschaft und Bundesliga-Start sind wir damals von Matthias Schrader, der brachte das hier, von Sina Schrader, brachte uns damals Arena. Und wir haben das in schnellster Zeit umgesetzt, sind dann bei Zanox gestartet. Und da sind natürlich die ganzen AdWords der Affiliates auch aufgetaucht. Die hatten dann anstelle von Fußball mit Doppel-L, weil das vielleicht die URL besetzt war, haben sie es halt mit Fußballi, weil man hat ja da dieses I da nicht mehr so erkannt in den Anzeigen. Also da war wirklich die Hölle los. Und da gab es ja, wie gesagt, die größte Ausstattung waren für eine Affiliate schon an die 100.000 Euro weit. Dann wurde dort, weil es unterschiedliche Host-per-Lead-Preise, Subscription-Preise gab, weil wir auch über Menge und so verteilt haben, dann wurde dort geshared, dann wurden solche Sachen dann auch noch verkauft. Also es war also ein Riesending und da hat Zanox gut verdient, da haben wir gut verdient und sind halt in Schradern gut verdient und natürlich die Affiliates. Also es war so wirklich ein Mega-Ding gewesen halt. Ne? Mhm. Das war sozusagen der Vorgänger von Sky halt, ne, für den Bereich Fußball.
Ja. Den wir jetzt übrigens betreuen dürfen, Sky. Spannendes Partnerprogramm auf jeden Fall.
Okay.
Ja, und irgendwann hast du dich dann dazu entschlossen, Evan Tillman an ABI zu verkaufen.
Na, ich habe mich nicht entschlossen. Irgendwann tauchte dann der Geschäftsführer von Brandstore Friends auf und schickte uns einen Berater vorbei. Und der meinte, das wäre jetzt attraktiv. Momentan geht gar nichts im Markt. Also es gibt nichts momentan, keine Trades. Deswegen wäre es jetzt gerade spannend, sich mal mit ein paar Agenturnetzwerken auseinanderzusetzen. Und es ging dann auch ziemlich schnell. Und da hatten wir dann 2007 hatten wir dann sozusagen dann unseren Deal gehabt, wo es so in Berlin gab es derzeit überhaupt keine Exits. Das letzte war irgendwie 2005 gewesen von Christoph Mehr und sonst war da gar nichts mehr. Und ja, wir hatten uns gesagt, okay, das ist ein guter Preis, machen wir das mal. Und dann haben wir uns entschieden, dort zu verkaufen.
Ich glaube, ihr wart auch einer der ersten so klassischen Online-Marketing-Agenturen, die in so ein Netzwerk gingen und danach ging ja der Run los, wo dann eine Agentur nach der anderen sozusagen verkauft wurde, aber ich glaube, da wart ihr auch einer der ersten, wo das gemacht haben.
Genau. Dann kam, also wie gesagt, das war noch so 3G-Net von Patrick und von Olli, dann kam Ronjons Firma, dann vom Norman Nötzold mit seinem Geschäftsführer und ja, man merkt, man versteht sich da immer noch nicht, jahrelang, Jahre später, das hat auch seine Gründe. Ja, dann sind so, oder hier, ich meine, ganz früh war ja auch schon der Herr Kellenberger dabei, der jetzt Polespieler ist halt, ne?
One-One-Advertising
war das damals. Stimmt, das war ja noch, da hatten ja Patrick und Olli auch gearbeitet. Wie hießen die, Global Media?
Global Media, glaube ich, ging es, genau.
Ich glaube, Global Media, ja. Genau. Ich glaube, die waren als erstes genannt.
Oder Big Mouse Media.
Ja, Big Mouse Media, nee. Ja. Ja gut, da kann man jetzt, hurra, oh, da kommen wir jetzt durcheinander. Aber das war so, und bei uns war es dann schon ein bisschen auffällig, weil letztendlich sind wir zu ABI und der ABI ist dann in das Netzwerk von der Publicis Group gemergert worden. Also es ist schon für unsere Vita und für die Vita unserer Mitarbeiter insbesondere ein ganz gutes Ding gewesen, wenn ich jetzt sehe, wo die alle teilweise gelandet sind, entweder eigene Agenturen oder im hohen Management, also das ist schon nicht schlecht halt. Ne?
Und das war dann danach für dich jetzt dann kein Punkt zu sagen, du wirst jetzt auch Golfspieler, sondern du hast dann ein weiteres Startup gegründet, hast dich dann als Investor aktiv geworden. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was du danach alles dann gemacht hast?
Na, tatsächlich habe ich mein Handicap gemacht, also bis jetzt meine Platzreife gemacht.
Also doch Golfspieler.
Ja, und dann war es aber bei mir, die Frau an meiner Seite war der Meinung, wir müssten jetzt nach Spanien übersiedeln und hatte ich mich dann dann kam ein ehemaliger Mitarbeiter oder ein Berater von Immobilien-Scout, dem ich damals einen guten Job dort verpasst habe, der kam dann zu mir und meinte, ob ich ihn nicht supporten kann, mitgründen und das Marketing übernehmen kann für einen Yachtcharter, für Yachtikuf. Ne? Das war dann gleich Monate später, also so, dass ich zu meiner Frau sagen konnte, sorry, geht gerade nicht halt. Ne? Wir können nicht umziehen und ich habe sozusagen mich da reingeflüchtet, um in Berlin zu bleiben. Ne?
So. Also Yachtico war ein Anbieter, der sozusagen Yachts vermittelt hat.
Genau, Yachtico ist ein Anbieter, sitzt jetzt in Boca Raton und also kannst du einen Yachtcharter buchen halt, einen Gruppencharter. Ne? Ist noch nicht so weit, dass man dort einen Daycharter machen kann. Das ist auch jetzt, wenn man sagt, es gibt ja hier von Dubelli die Kunst des Denkens, hier der Kopierer hier von Black Swan, hier von Get Abstract, der Gründer, da gibt es ja auch irgendwie, sagt er auch, wenn nach 3 Jahren da kein Hockeystick mehr vorhanden ist, der wirklich wesentlich ist, dann bleibt es ein Agenturgeschäft, ein Familienbetrieb. Und so sieht das jetzt auch bei Yachtico aus. Halt, ne? Also wir haben sie damals, wir hatten im Peak 40 Mitarbeiter gehabt und bloß der Markt gibt's gar nicht her, was wir uns so vorgestellt haben. Deswegen bleibt das sozusagen jetzt mehr so ein Agenturgeschäft. Und da habe ich dann in der Zeit, habe ich natürlich auch schon vorher mit Aaron viel, haben wir viel investiert. immer so in typischer Weise Samba-Umfeld oder Lukas Gradowski-Umfeld. Und ja, und haben das sozusagen jährlich irgendwie so 2-3 Tickets halt gemacht, ne? Was ich jetzt auch und Aaron manchmal auch noch, wir zusammen, was wir immer noch machen halt, ne? Und haben dort eben, wenn man so denkt, Käuferportal waren wir dabei bei Beko. Also da haben wir in den Anfängen versucht, Support zu geben, was das Marketing anbelangt halt, ne?
Aber mit Aaron machst du dann immer noch viel, weil das ist ja auch eine seltene Story. Oftmals ist das so, wenn man jahrelang eine Agentur zusammen hat, dass man dann irgendwann getrennte Wege geht, aber ihr seid immer noch ein eingespieltes Team.
Ja, na, wir haben ja unsere Beteiligung und das muss ja irgendwie funktionieren. Es ist ja auch viel Buchhaltung dabei halt, ne? Und Arndt macht ja nun seine Weingeschichte halt, ne? Also baut sich ja da, hat sich ja zum Spezialisten für eher seltene Weine von kleineren Vineyards gemacht. Ne? Und bei mir, ich bin ja jetzt als Co-Founder seit fast 4 Jahren bei Eumer Homes dabei. Aber wir wohnen hier in räumlicher Nähe oder wenige hundert Meter auseinander und haben ja mit unseren Beteiligungen viel miteinander zu tun.
Und Eumer Homes ist dann sozusagen dein neuestes Baby. Was macht ihr da genau?
Also Eumer Homes, so wie momentan am Markt zu erkennen sind, sieht es jetzt eher nach Agenturgeschäft aus. Ich hatte damals 2009 mit Arendt das erste Mal weltweit auf Provisionsbasis, hat mir so Luxus-Townhouses in Berlin beworben und sind sozusagen mit dem Werbebudget und allem in Vorleistungen gegangen und haben dann nur abgerechnet, wenn etwas verkauft wurde. Und das Geschäft haben wir ist jetzt erstmal eines unserer, oder das Daily-Business bei Eumer Homes, was man sieht. Wir kreieren die Marken für Immobilien, wir targeten die Zielgruppe, wir testen die Zielgruppe, wir rollen die Kampagnen aus, wir generieren sozusagen die Leads, wir steuern dann danach auch das Nachfassen, wir steuern dann mit eigener Software den Arbeitsprozess der Agenten, der Makler. Also wir sehen dann, okay, den Lead angenommen, wann hat er den angenommen, wann hat er reagiert, wann hat er telefoniert, wie erfolgreich ist er beim Closen halt. Ne? Und das monitoren wir. Das ist erstmalig dann transparent für den Bauträger, dass er diese ganze Kette sehen kann halt. Ne? Das ist so das Geschäft bei Eumer Homes, wie man es nach außen sieht. Selbst wird es natürlich eine große Plattform. Ne? Wir matchen natürlich auch auf dieser Plattform. Wir sind ja auch sehr datengetrieben. Und bauen uns über dieses Projekt auch eine riesen Customer Audience auf und werden dann später den Bauträger, also jetzt schon in den Beta-Versionen, den Bauträger unterstützen, zu sagen, okay, ich habe dieses Grundstück hier, was kann ich damit machen? Okay, Eumer Homes hätte potenzielle Partner mit natürlich den entsprechenden Profilen und den Lookalikes, wie wir es kennen, den digitalen Zwilling, eine Datenbank von in der Region von so und so vielen potenziellen Käufern, die als Beispiel Mikro-Apartments, die eher 3 bis 4 Zimmer, weil sie eine Familie sind, kaufen würden. Oder eben eher im Bereich Luxus, weil eben das, weiß ich, wie wir es gerade machen, hier das Tacheles in Berlin, weil eben Investmentbanker diesen Status gern haben wollen, zentral zu wohnen. Ne? Das ist jetzt sozusagen mal kurz umschrieben, was ich momentan mache.
Aber man merkt ja schon an deiner Vita, dass du dir immer Themen rausgesucht hast, die hochprofitabel waren und du eigentlich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Also damals Klingeltöne Jamba, dann damals Immobilien-Scout, dann eine eigene Online-Marketing-Agentur, die du verkauft hast, Arena TV, damals zur Fußball-WM, jetzt das Thema Immobilien. Hast du da ein spezielles Näschen dafür? Wie kommst du, dass du dir immer genau die Themen raussuchst, die super funktionieren?
Naja, also mein Traum war ja mal, dass ich mich in die Emirates setze und dort, wo der Einkäufer für Airbus sitzt, ne, dass ich dem einfach in seiner Stadt mit wenig Geld über die AdWords ein paar Anzeigen ausliefere und dann eine Provision von 1% bei 280 Millionen bekomme oder so. Ne? Das, also wenn man so denkt, also sollte man vielleicht denken, wenn man irgendwo erfolgreich sein will. Die erste Zeit, also Klingeltöne war noch, es ist einfacher, von 100.000 Leuten 1 Euro zu verdienen, um 100.000 Euro dann zu bekommen, als von 100.000 halt, ne? Hat man damals gesagt. Ich finde es halt dadurch, dass wir immer mehr oder besser targetieren konnten, immer mehr enger in die Zielgruppe, die Nische betreuen können, dass man eigentlich gucken sollte, wo man die höchste Marge hat. 2008, 2009 war das Immobiliengeschäft natürlich nach Lehman Brothers tot. Aber wenn das Geschäft tot ist, die Nachfrage, dann müssen die Verkäufer ja mehr Budget in die Hand nehmen und dann bedarf es ja auch solcher Plattformen wie zum Beispiel Immobilien Scout umso mehr. Das darf man ja nicht vergessen halt. Das sind ja dann sozusagen die Dienstleister. War gut, also mit dem Thema, ich meine, ich habe ja auch Glück gehabt, dass ich bei Delivery Hero dabei war. Das war auch ein Thema halt, als es mit den Lieferdiensten extrem losgeht. Das ist aber irgendwie immer auch so, Ja, also hier in Berlin hat so ein bisschen so eine Startup-Industrie und man guckt schon so ein bisschen, was läuft bei dem anderen halt, was könnte funktionieren. Und dann, gut, da habe ich dann vielleicht ein glückliches Händchen eher gehabt. Ich meine, in den Affiliate-Zeiten waren auch die Billigflieger nicht zu vergessen halt, ne? Das war auch ein Riesenmarkt gewesen. Wir hatten mit TUI FlyHalix damals auch die betreut halt, ne? Und damals kam der Martin Sinner und wollte mir eigentlich zwei Praktikanten vorbeischicken. Und dann hatte ich mich mit ihm aber zusammengesessen, haben wir uns mal diesen Billigfliegermarkt angeguckt. Und dann hat er sich den Philipp Glöckner aus, was ich, in welcher Abteilung der gerade war, den hat er, nachdem der Markus Tober gerade raus ist, hat er den Philipp Glöckner auf dem Platz von Markus gesessen und hat gesagt, du machst das jetzt hier und du baust mir hier die Flugsuche auf, ne? Und Idealo ist ja durch diese Flugsuche erst richtig groß geworden halt, ne?
Ja.
Und noch zusätzlich stark gewachsen.
Ja.
So, ja gut, es gibt immer mal so Themen, die man beobachtet, klar. Also wer verdient wo Geld? Ich meine, mit Dailern oder solchen Sachen habe ich mich glücklicherweise nie beschäftigen müssen halt, ne?
Ja. Ja, das waren tatsächlich meine Anfangszeiten im SEO-Bereich, das ganze Dialer-Geschäft und Hausaufgaben, Dialer und solche Themen.
Ja.
Aber schon lange her. Jetzt mit etwas Abstand von deiner Perspektive, jetzt bist du jetzt nicht mehr, sag ich mal, so operativ, aktiv im Affiliate-Marketing, aber du hast da trotzdem noch deine jahrelange Erfahrung oder jahrzehntelange Erfahrung. Was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern? Ich sag mal, der Name Affiliate-Marketing hat immer noch bei vielen Konzernen, bei vielen DAX-Unternehmen immer so noch so einen leicht negativen Touch. Was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern, um ja dieses Thema Affiliate Marketing noch auf ein anderes Level zu heben?
Erstmal noch, als wir bei Idealo den ersten Euro verdient hatten mit Amazon, ne? Damals hieß es noch Associated Marketing. Ich glaube, Idealo hat immer noch den gerahmten Euro, der hängt bei denen immer noch an der Wand. Das war sozusagen der erste. Da hieß es ja noch Associated Marketing. Bei mir im Bereich, wir nennen es im Immobilienbereich Lead-Zuführer, ne? Also gar nicht jetzt erstmal so die Affiliates, das kommt irgendwie aus dem Bereich. Früher waren es die Tippgeberprovisionen, jetzt irgendwie hat sich das breit gemacht mit Lead-Zuführer. Da klingt das auch ein bisschen, sagen wir mal, mehr soft halt. Allerdings würde ich das Thema den Namen beibehalten, weil also jetzt in meiner Branche, in der mobilen Branche, werden auch Kooperationen als Affiliate international bezeichnet. Ne? Und die Entwickler sind international tätig, also kann man den Sprachbegriff beibehalten, halt. Das ist kein Thema, finde ich. Und ich bin ja aus dem Affiliate-Marketing gar nicht so raus. Ich habe natürlich auch getestet, was geht gerade in Berlin. Und bei mir ist die Devise, Tools und Anbieter immer bitte die wählen in-house, wo wir am Markt auch immer entsprechende Mitarbeiter kriegen, damit ich nicht irgendwie lange umrüsten muss oder neu wieder ausbilden muss. Und so habe ich mich jetzt sozusagen von Arvin Zanux verabschiedet und bin bei TradeTracker gelandet, ne? Aber nur bei TradeTracker, weil da ist auch der Marcel, betreut das ja hier, das Büro in Berlin.
Marcel Richter, genau.
Genau, und weil TradeTracker schon in der Branche für Überkäuferportal und Co. Im Immobilienbereich tätig ist, ne? Und da habe ich mir gesagt, okay, dann gehe ich lieber dort, weil die ganzen Affiliates von Immowelt und Immobilien Scout, die es bei Armin Zanox gab, die haben ja zum Schluss nur irgendwie nur noch 2,50 € für das Anmelden, fürs Registrieren bekommen halt, ne? Da ist ja dann auch nicht wirklich mehr viel gelaufen. Deswegen war ich jetzt hellhörig, nachdem ich gesehen habe, was dem Kanal bei Käuferportal und Co. geht, und hat natürlich dann auch gesucht, okay, welches Netzwerk steht dahinter? Und jetzt bin ich halt mit TradeTracker dabei, ein Programm aufzusetzen. Für immer Homes. Und da hauptsächlich für den Bereich Kapitalanleger, weil wir haben eine Unmenge an Objekten mit Mikro-Apartments, die sich natürlich für Kapitalanleger, für die Altersvorsorge, oder die für die Altersvorsorge ganz gut sind, ne?
Was glaubst du persönlich, wie sich das ganze Thema Cookies entwickeln wird? Also da wird ja auch schon seit Jahren drüber spekuliert und diskutiert, auch auf EU-Ebene. Jetzt gibt es ja immer mehr Browser-Sanktionen, immer das Gespräch, Cookies sind tot. Was glaubst du persönlich, wie sich das Thema entwickeln könnte?
Naja, da holst du mich ja ab. Für mich ist das Thema unwichtig, weil im Bereich Luxusreich, ich kriege ja gar keine vakante Anzahl oder von Customer Audience irgendwo in irgendeiner Datenbank gesammelt. Das ist schrecklich. Ich habe mit vielen telefoniert. Ich habe mir kam die Idee als Beispiel, dass ich bei Bempe einfach Profile einkaufe, mir sozusagen über Third-Party-Cookies dort meine Geschichten mache. Da wurde ich schon angesprochen damals von einer Media-Buying-Agentur für Rolex, die das damals bei Yachtico machen wollte. Halt, ne? Ich habe es mal in einem Gespräch zwischen einem großen Fashion-Anbieter in Berlin und der Agentur von der Münchner Agentur gehört, wie die mal zusammen darüber gedealt haben vor ein paar Jahren, dieses Profil einkaufen über diese Cookie-Variante. Also, ich würde mal sagen, ein Jahr ist es überhaupt noch möglich. Ne? Und dann wird es wieder neue Beschränkungen geben. Halt, ne? Ich hatte jetzt auch manchmal das Thema, wenn ich als Beispiel ein Vermarkternetzwerk, wenn dann sozusagen die Cookie-Policy kommt, ich müsste eigentlich klicken, jeden Anbieter in diesem Partnernetzwerk, den müsste ich ja eigentlich zusagen halt. Ne? Das macht ja keiner. Hast du sowas schon mal gesehen? Und da wird es sicherlich noch weitere Regelungen geben halt. Ne? Natürlich ist es verrückt, aber viel schlimmer finde ich ja das, was bei uns ja damals richtig verpönt war. Du kommst auf, also der User kommt auf einer Publisher-Seite zum Formular und will sich eintragen und das switcht da auf einmal so ein Super-Stitcher, so ein Pop-up vor und sagt, Nee, geh mal zum Beispiel zu dem anderen Prepaid-Card-Anbieter. Ne? Der ist ja noch viel günstiger. Ne? Das fand ich ja damals, oder da musste ich schon schlucken und fand das wahnsinnig, ich fand es schon fast kriminell aus meiner Sicht. Heute sehe ich, dass sogar ein großer Verleger in so eine Agentur in München investiert hat, die genau das halt macht. Halt, ne? Ob es nun früher jetzt, sagen wir, Browser-Plugins waren, ne? Die dann sozusagen die Browserzeile ausgelesen haben und hier dann was anderes vor die Nase gehalten haben. Ne? Oder aber eben jetzt hier diese Geschichten halt. Ne? Also das ist schon, es ist wahrscheinlich jetzt gesellschaftsfähig geworden. Deswegen setze ich mich mit dem Thema ja auch auseinander. Aber das ist so wie früher Brand-Bidding halt, ne, auf andere Marken zu buchen. Also sozusagen das Gattungsmarketing oder wie gesagt, oder das Marketing, die Budgets der anderen auszunutzen halt. Ne. Das finde ich noch ein bisschen schwierig halt. Und so Cookie-Dropping allgemein, bei mir, ist also für mich ist es irrelevant. Sicherlich kann ich mir vorstellen, dass es bei großen Brands noch ein Thema ist, aber mittlerweile reden wir ja von Business Intelligence. Man will ja darüber den Lebenszyklus des Users verfolgen. Ich mache ja große Netzwerke, die dann wissen, okay, wir nehmen hier meine 100.000 schwangere Frauen und dann können die irgendwie über 3 Jahre verfolgen, was sie tun und können natürlich dann dementsprechend clustern und sagen, okay, jetzt müssen wir mit anderen Produkten bei ihnen werben und so weiter. Und es geht halt nur erstmal eben über diese Cookie-Basis. Ne? Es sei denn, sie sind im geschlossenen System, wo sie sich vorher irgendwo registriert haben. Ne?
Ich habe gestern bei meiner Recherche zu unserem Interview ein sehr spannendes Interview von dir gefunden bei YouTube und zwar mit Internetrepublik. Und zwar geht es um das Thema, wie du die Digitalisierung in Deutschland siehst. Und du sprichst da von sehr interessanten Themen, nämlich das Online-Wahlrecht, also E-Government, was in Argentinien möglich ist, der Bereich Bildungspolitik, der Bereich, wie man Steuererklärungen vereinfachen kann und Bürokratie abbauen kann. Und jetzt, das Interview ist nämlich von 2009, das heißt, es ist 11 Jahre schon alt und eigentlich gefühlt hat sich bei diesen Themen, die du vor 11 Jahren schon angesprochen hast, eigentlich so gut wie nichts verändert in Deutschland. Hast du schon mal dran gedacht, mal in die Politik zu gehen?
Nee, eigentlich, ich lieb's eigentlich lieber hinter der Kamera, ne? Es ist mir halt lieber halt, ne? Aber vor der Kamera ist mir zu viel Stress. Vielleicht, wenn meine Kinder mal groß genug sind, weil ich teilweise ja doch Positionen vertrete, die dann eher bei irgendwelchen, sagen wir, Anhängern von Populisten dann eher hart aufschlagen. Ich meine, ich hatte damals mich als Townhouse-Man im Netz bezeichnet, um diese Luxus-Townhäuser loszuwerden und das Ergebnis war, dass mir innerhalb von 10 Tagen 2 Autos abgefackelt wurden von der linken Hausbesetzer-Szene. Und da sage ich, bleibe ich lieber im Hintergrund. Deswegen bin ich auch kein Geschäftsführer im Thema Immobilien. Dort bin ich Co-Founder und als Principal unterwegs. Also da halte ich mich momentan zurück. Da bin ich echt noch geprägt von halt. Ne?
Aber wie siehst du generell so die Digitalisierung in Deutschland? Was glaubst du, warum das Ganze so schleppend ist?
Ja, muss man so sehen. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen mit, glaube ich, 70, 80 Euro Monatsgebühren einen Gigacube gekauft, ne? Weil der Rest hier nicht mehr läuft in der Stadt. Aber der Gigacube hilft mir auch nichts, wenn um 20 Uhr, also in der Corona-Zeit, gestreamt wird halt, ne? Wenn ich da 100 auf der Leitung habe bis zu meinem Senderempfänger hier, dann habe ich selbst dort Probleme halt, ne? Das ist für mich, wenn ich in anderen Ländern sind, Thailand oder Singapur, ja, so und so. Jetzt bin ich mal in Mumbai gewesen, im Zoo. Ja, überall ist es wahnsinnig schneller und es ist spürbar schneller. Das ist natürlich eine Geschichte, wo du sagst, wow, wenn ich jetzt sehe, dass ich mein Pass im Januar abläuft und ich keinen Termin bekomme und das nicht online abwickeln kann, naja, dann stehen mir auch die Haare zu Berge halt. Ne? Und wenn ich dann so sehe, ja, Litauen und so weiter, es funktioniert ja alles wunderbar digital. Und ich meine, ich habe ja bei Bitcoin.de hier beim alten Geizkragen mal. Naja, natürlich habe ich mich ja irgendwann mal überwunden und habe dann meinen Pass hin und her gewählt und mein Gesicht und dann hatte ich einen Registrierungs- und Anmeldeprozess, dann war alles okay. Warum können das die Öffentlich-Rechtlichen nicht? Ne? Zumal ich aber eigentlich nicht das hier in Berlin kritisieren darf, weil Berlin.de, dieses Portal, gehört ja Freunden von meiner Schule. Aber das ist ein allgemeines Problem halt noch. Man ist da einfach zu lahm. Hier in Berlin, der Senat, die haben ja, wie gesagt, das Bereich, der Bereich Digitalisierung, das sind Leute in meinem Alter und plus, die haben ja gar kein Interesse daran halt, ne? Auch wozu auch, ne? Die machen ihren Job, die kriegen ihr Geld, fertig, ne?
Ja, schon Wahnsinn. Vor allem müsste man meinen, dass gerade das Thema Bildungspolitik oder Digitalisierung von Schulen, dass man da jetzt vielleicht in den letzten 6 Monaten nochmal ein bisschen Gas gibt und investiert, aber da ist ja scheinbar auch nichts passiert. Um da irgendwie gewappnet zu sein für eine mögliche zweite Welle oder irgendwie sowas, um Homeschooling zu vereinfachen, aber gefühlt passiert da nicht wirklich viel.
Naja, du musst mal sehen, warum gibt es denn so viele private Anbieter, ne? Sofa-Tutor oder Mathematics, glaube ich, heißt das, ne? Und Mathe lernen oder Wettermarx, der ehemalige Gründer von Immobilien Scout 24 und die Marianne Vogt, eben die Co-Founderin. Es gibt zwar viele private Angebote, aber von staatlicher Seite spüre ich gar nichts. Ich meine, gut, meine Kinder sind in der einer Privatschule, aber auch, wie gesagt, in den Anfängen halt, ne? Also es war, wie gesagt, die Lehrer haben sich von dem Bildungsserver ihre Aufgabenblätter runtergezogen, haben die dann per E-Mail an ihre Schüler verteilt und da möglichst viel von, damit sie auch in Ruhe gelassen werden. Also es war schon die Hölle halt, ne?
Ja. Jetzt bist du ja sozusagen der Warren Buffett der Online-Branche. Was würdest du denn Leuten empfehlen? Was sollte man sich jetzt anschauen? Was könnte ein zukunftsträchtiges Modell sein?
Du meinst jetzt von Produkten?
Zum Beispiel. Oder von Dienstleistungen. Du hast ja gerade schon im Bildungsbereich ein paar tolle Projekte angesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist aus deiner Sicht jetzt gerade spannend?
Ja, momentan, wie gesagt, mich interessiert ja momentan wirklich nur das Asset Management halt, also dass du zwischen den einzelnen Asset-Klassen dich hin und her bewegen kannst. Also ich sehe natürlich für mich das Thema Immobilien noch sehr spannend, weil wir haben so aus den aus den USA und so drängen jetzt so Geschichten rüber wie iBuying, also sprich, du streitest dich mit deiner Frau, die nimmt das Telefon in die Hand, ruft den Makler an, der Makler kommt am nächsten Tag an und legt das Geld auf den Tisch und fertig ist halt, ne? Und dann versucht er eben die Immobilie dann später am Markt höher zu verkaufen halt, ne? Aber das ist sogenannte iBuying halt, ne? Also, gut, naja, also ich würde, wie gesagt, im Asset Management ist momentan viel Bewegung, weil ich habe zum Beispiel auch das erste Mal durch Corona-Zeit gefunden, mich mit Aktien auseinanderzusetzen halt, ne? Und wir haben ja mitbekommen, dass es dann sozusagen die großen Broker-Trader sind ja nervös geworden, weil auf einmal so von der Friseuse bis zum Kellner auf einmal alles in den Markt gedrängt ist und reinkommt und auf einmal eben, sagen wir mal, sehr preiswerte Broker-Programme auf den Markt kommen halt. Das ist so ein bisschen das Thema, was mich interessiert, wo ich sagen würde, da ist jetzt noch, ohne große Kenntnisse, Expertenkenntnisse zu haben, kann man sich in dieser Branche noch ein bisschen umsehen halt. Ne? Alles andere, ob es im Gesundheitsbereich ist und so weiter, bedarf ja einer guten Ausbildung oder einen Expertenstatus. Wo ich neulich das erste Mal drüber gelacht habe, ist, dass ein Freund von mir, der hat einfach eine Kanzlei auch gemacht, ist selber nicht Jurist, aber eben stellt sich Juristen ein und ist jetzt sozusagen erfolgreich mit einer Anwaltskanzlei. Sowas finde ich halt auch nicht schlecht, weil ich überlegt habe, ob man das nicht auch mit einer Schönheitspraxis machen kann. Naja, nee, aber es sind noch so ein paar Themen halt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist ja so viel im Markt. Ne? Also das Thema Brillen ist immer noch ein spannendes Thema mit dem Anpassen und so weiter. Also Digitalisierungsprozesse, die ich selbst durchlebt habe. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welchem Modell man jetzt ganz schnell Marktführer werden könnte, weil es das noch nicht gibt. Oder irgendeine Kopie aus anderen Ländern, die jetzt super wäre. Was noch kommen wird, ist klar, ich bin auch im Kryptomarkt unterwegs. Ich habe jetzt sozusagen meinen ersten Reversible ICO mit Luxor bin ich dabei. Gucken wir natürlich auch an, wie dann eben die Modelle in anderen Ländern sein könnten. Als Beispiel in Thailand besitzt ja der König wohl nur Grund und Boden. Und wenn man sich dann ein Kondo kauft, dann kauft man sich ja eh immer nur eine Eigentümergemeinschaft ein. Die Chinesen stehen total auf Bangkok und sind auch kryptoversiert. Warum nicht dann sozusagen die erste Blockchain in dem Markt für Bangkok ausrollen? Weil hier in Berlin oder in Deutschland versuchen sich hier, Expo hat dafür 70 Millionen gerade aufgenommen und so weiter, versucht man sich in dem Markt. Also da ist noch ein bisschen was im Kommen, wo ich selber im Thema bin, wo ich sagen würde, da ist so die nächste Welle zu erwarten.
Bei mir war übrigens die Corona-Zeit auch die Zeit, sich mit Aktien auseinanderzusetzen. Spannend ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Aber was sind denn so deine persönlichen, deine weiteren Perspektiven für dich persönlich? Also wo soll es denn für dich noch hingehen? Hast du noch mehr vor im Bereich Investment? Möchtest du noch weitere Startups aufbauen? Möchtest du noch mehr reisen? Möchtest du noch weitere Häuser kaufen in anderen Ländern? Was sind denn so deine weiteren Planungen?
Ja, ich habe jetzt den ersten Testversuch, habe ich durchaus gemacht. Ich habe ja nun viel verteilt und dadurch, dass ich Lissabon so mag und sich beispielsweise Athen gerade wandelt, weil dort der Bürgermeister gewechselt ist und auch der Ministerpräsident, da sind die Sozialisten jetzt weg und man sucht natürlich Investoren. Und da habe ich jetzt sozusagen mal in das iBuying mit einer kleinen Geschichte in Athen erstmal mit investiert in ein Projekt, um mir das mal anzuschauen. Halt, ne? Weil dort diese Stadt wird florieren wie Lissabon, nachdem der Mietendeckel aufgehoben wurde. Ne? Vorher schwarz, jetzt bunt und weiß. Ne? Und das wird mit Athen genauso laufen. Und da gucke ich natürlich. Und dann wird auch eine neue Factory dort entstehen. Hier in Berlin ist die ja bekannt, zwischen dem Piräushafen und dem Olympiastadion. Und dann wird dort diese ganze Gegend gentrifiziert und so weiter. Also sowas gucke ich mir natürlich an. Und da würde ich natürlich, ist jetzt erstmal ein Test und würde dann später auch ein bisschen mehr reinlegen. So ist es auch wie ich es auch bei meinen Beteiligungen mache. Ich ziehe erst immer so eine Art Spanner-Invest und dann, wenn dann die nächste Runde kommt und es hat sich etabliert, dann habe ich immer noch ein bisschen Geld, um da vielleicht noch mehr reinzugehen halt. Ne? Und gut, momentan bin ich für dieses Jahr bin ich mit Investments durch. Ich will immer eigentlich gar keine mehr machen. Aber dann kommen eben immer doch wieder spannende Themen halt. Ne? Also das ist, wie gesagt, jetzt bin ich in Cultured Food reingegangen. Da wird aus dem Entenei, aus den Zellen wird eine Zellkultur entwickelt und dann entsteht dort erstmal jetzt Fett und später dann ist sozusagen die, muss man die Enten nicht mehr stopfen, um die Leberpatete dann zu gewinnen halt. Ne? Also das sind so alles so Sachen, wo ich sage, wollte ich vorher nicht. Oder bei Metaposter, du gehst in den Laden, dein Gesicht wird gescreent, man kann so sagen, okay, wie alt du bist, männlich, weiblich, andere Geschlechter und dir wird entsprechende Werbung ausgeliefert. Ne? Und die aber mit einem Netzwerk von Vertrieblern dahinter stehen, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht widerstehen, muss ich halt wieder rein halt. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, wo ich noch Investments machen würde, habe aber als Hauptthema bei mir das Immobilienthema am Start. Das ist auch immer so eine Sache, du verkaufst auch teilweise 2 bis 3 Jahre lang ein Projekt halt. Ne? Und da kannst du, da denkst du nicht schon, was du übermorgen mal machen wirst halt. Ne? Also es zieht sich so dahin, mal sehen. Natürlich, wenn das Haus in Mafra im Norden von Lissabon fertig ist, sieht die Welt vielleicht schon anders aus. Ich muss mal sehen, habe jetzt noch keinen Plan.
Ja, super. Du, vielen Dank für deine Zeit, für den interessanten Einblick in die vielen Jahre deiner Erfahrung. Hat super Spaß gemacht. Ich möchte dich auch gerne einladen, falls du Zeit hast, am 8. März nächsten Jahres findet ja unsere 10-jährige Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Conference statt, wenn es denn bis dahin möglich ist in München. Und wenn du Zeit hast, bist du herzlich eingeladen.
Ja, gern. Wir haben ja hoch der Isar an der Hochstraße 75 der Paulanerhöfe haben wir auch da dieses Luxusprojekt gerade am Start. Das muss ich auf jeden Fall, muss ich da vorbeikommen.
Bei euch. Perfekt. Super. Ron, vielen Dank und dir weiterhin alles Gute.
Alles klar. Danke dir.
Ciao. Danke. Ciao.